Vortrag heute geht über Wollen und Können versus Sollen und Müssen. Ein deutsches Sprichwort lautet, der Mensch kann alles, was er will. Glauben Sie das auch? Sind Sie meiner Meinung? Ich möchte das heute ein bisschen näher zerlegen und wir schauen, ob das auch stimmt. Natürlich, wenn Sie tun können, was Sie wollen, dann sind Sie natürlich so motiviert, dass die meisten Dinge auch wirklich gelingen. Motivation scheint überhaupt zurzeit das Modewort zu sein, das man braucht, um Erfolg zu haben. Und im Horoskop, dem kosmischen Fingerabdruck eines Menschen, sind diese beiden Linien, nämlich der Aszendent und der Meridian, das Persönlichste des Horoskops. Und ich denke, dass durch diese zwei Linien auch die Frage nach dem Sollen, Können, Wollen und Müssen geklärt ist. Und zwar ist diese Frage des Wollen und Sollens oder Könnens und Müssens auch eine philosophische Frage, aber sie ist auch von sehr praktischem Nutzen. Nämlich dann, wenn dieses Wollen und Können, Sollen und Müssen irgendwo im Einklang ist und Ihrer Persönlichkeit entspricht. Das heißt, mit diesen vier Vierteln, die durch diese zwei Linien entstehen, merken Sie sofort, ist das ein Willenstyp, ist das einer, der viel kann, ist das einer, der sehr viel mit anderen Menschen zu tun hat und dort seine Hauptenergie hat, oder ist das jemand, der in der Öffentlichkeit steht und leistet und dieses Müssen auch ganz gut meistert. Also nur dann, wenn Ihr Typus hier Berücksichtigung findet in Ihrer Verwirklichung, dann gibt es eine Zufriedenheit, die nachhaltig wirkt und wo man sich freuen kann. Also woran kann man jetzt erkennen, dass das eine oder das andere überwiegt? Ich würde meinen, dass die Planetenhäufungen in den Quadranten schon einmal eine Aussage bieten und zweitens, dass die Verknüpfungen der einzelnen Quadranten zueinander natürlich auch eine große Rolle spielen. Und ich werde Ihnen an Beispielen zeigen, wie sehr es wichtig ist, dass Verknüpfungen da sind und wie sehr herausragende Menschen dann fast alle Quadranten ganz stark besetzt haben. Der Aszendent des Horoskops ist ja bekanntlich der Ausgangspunkt des Horoskops, beziehungsweise der Meridian, der Zielpunkt, der Reise zum Ich, das heißt der Reise zu der Persönlichkeit, als die von Anfang an gedacht wurde. Und die beiden Achsen entsprechen natürlich den Koordinaten in Raum und Zeit. Also der Aszendent ist die Raumachse und der Meridian ist die Zeitachse und unterhalb der Zeitachse, der Raumachse, befindet sich der Selbstbezug, also alles, was unten steht, ist irgendwo menschlich und entspricht dem Selbstbezug und alles, was oben steht, ist irgendwie mit der Umwelt in Verbindung, da herrscht ein Selbst-, ein Sozialbezug. Und der Meridian teilt dann in eine Ich-Hälfte natürlich und eine Du-Hälfte und auf dieser Seite haben wir die Ich-Seite und auf der Seite haben wir die Du-Seite. Und natürlich kann ich mich auf dieser Raumachse hin und her bewegen. Ich kann mich vom Ich zum Du bewegen und ich kann mich natürlich wieder zurückbewegen. Hingegen diese Achse, der Meridian, ist eine Einbahn. Ja, sie entspricht der Zeit und die Zeit geht nun einmal in einer Richtung. Und da kann ich mich von der Kindheit hinauf bis zu meiner Berufung entwickeln. Also die Zeitachse ist ein Entwicklungsprozess. Und die geht nur in einer Richtung. Wie kommt es nun, oder wie teilen wir diese vier Vierteln ein? Durch diese Teilung in Raum- und Zeitachse entstehen ja vier Vierteln. Und diese Vierteln haben eine ganz besondere Kraft und eine besondere Entsprechung. Das heißt, die vier Quadranten oder die vier Vierteln, die vier wichtigen Felder, die entsprechen ganz bestimmten Lebensaufgaben. Und der erste Quadrant zeigt den persönlichen Einsatz, also was jeder so ganz persönlich vorhat. Der zweite Quadrant zeigt gegenüber wem will ich mich einsetzen? Der zweite Quadrant zeigt die Mittel, die man dazu verwendet. Und der vierte Quadrant zeigt das Ergebnis, was schließlich daraus wurde. Und man kann sich überlegen, wie kommt es nun zu diesem persönlichen Einsatz? Ja? Ist diese Einsatzbereitschaft, dieses Wollen angeboren? Wem gegenüber will ich mich einsetzen? Wen sollen die Aktivitäten beeinflussen und beeindrucken? Das ist natürlich abhängig von den Personen, die mir begegnen. Aber auch, ob man sich mit ihnen vergleicht, ob man sich mit ihnen relativiert. Und die Mittel, die man einsetzt, sind natürlich auch von der Person abhängig, beziehungsweise das Können ist jedenfalls sehr oft angeboren. Aber wodurch entsteht Können hauptsächlich? Durch Üben. Und auch das finden wir in diesem Viertel. Und letztlich, was daraus entsteht, ist wiederum von der Person abhängig. Das heißt aber, um etwas zu erreichen, müssen Leistungen erbracht werden. Andererseits spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir ja hier oben besonders vorfinden, eine große Rolle. Sie geben vor, welche Bedingungen erfüllt werden müssen. Sie zeigen, welche Normen und welche Regeln müssen eingehalten werden, um ans Ziel der Reise zu gelangen. Und obwohl ich die vier Quadranten jetzt sehr extra besprechen werde und auch mit Horoskopen hintermauern werde, gehören sie immer zusammen. Also man darf sie nicht wirklich isoliert nehmen. Und am wichtigsten sind natürlich die Verbindungen untereinander. Trotzdem werde ich jetzt die einzelnen Quadranten ganz dezidiert besprechen. Also, der erste Quadrant oder das Wollen beginnt ja mit dem Aszendenten. Und der Aszendenten gibt natürlich den größten Einblick in die Willenskraft, aber natürlich auch das gesamte erste Viertel. Also der gesamte erste Quadrant gibt einen Einblick in die Willenskraft eines Menschen. Und genau genommen beginnt das Leben mit einem Willensakt. Ja? Wenn das Kind nicht geboren werden möchte, dann wird es schon kritisch. Wenn es sich nicht durch diesen Geburtskanal durchwinden möchte, dann muss es mit der Glocke oder mit der Zange oder gar per Kaiserschnitt geholt werden. Der erste Quadrant wird zum stofflichen Urgrund, wie Wolfgang Böberreiner ihn nennt. Und der von ihm sogenannte materielle Quadrant entspricht der Willenskraft, die natürlich am Temperament, aber auch an jeder Pore des Körpers ersichtlich wird. Und aus diesem Grund, meine ich, könnte man den ersten Quadranten, obwohl er in der ganzen Literatur als materieller Quadrant bezeichnet wird, weil er am Körper sichtbar wird, ich würde meinen, man sollte ihn Willensquadranten nennen, weil dort die geballte Willenskraft zu sehen ist. Und natürlich besitzen die Feuerzeichen am Aszendenten den größten Drang, ihren Willen durchzusetzen. Der Widder setzt seinen Willen ganz spontan durch. Für den Löwen kommt überhaupt nichts anderes in Frage, als dass das gemacht wird, was er will. Und für den Schützen ist es eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass sein Wille geschehe. Ja? Der Skorpion ist zwar kein Feuerzeichen, aber auch bekanntlich sehr willensstark. Und als Wassermann tut man auch mehrheitlich das, was man wirklich will. Und natürlich nicht nur die Aszendenten, sondern auch die Planeten, die sich im ersten Viertel befinden, zeigen von einer großen Willenskraft, wenn es sich um Mars, um die Sonne, um Jupiter, aber auch Uranus und Pluto handelt. Wenn die sich im ersten Haus befinden oder im ersten Viertel, also kann ruhig auch im zweiten oder im dritten Haus sein, dann hat der Mensch eine sehr große Willenskraft. Und mit derartigen Konstellationen wird Autonomie und Autarkie angestrebt. Von anderen abhängig zu sein, wird vermieden. Und zwar so gut es geht. Solche Menschen sind hauptsächlich auf die eigene Person bezogen und sie nehmen Herausforderungen gerne an, sie lieben sie fast und sind also dazu bereit, diese auch zu bewältigen. Und unter dem Schlagwort, ich mache es alleine oder ich kann es selber, ich brauche niemanden, ja, erobern sie die Welt im Alleingang. Und Fritz Riemann nennt diesen Persönlichkeitstyp den schizoiden Typ. Das ist nicht die Krankheit, die damit auch mit diesem Wort ganz gerne in Verbindung gebracht wird, aber der schizoide Typ ist auf sich allein gestellt. Ich mache es, ich brauche niemanden. Ein Teil der Persönlichkeit, etwa 40-50%, scheint nach dem österreichischen Hirnforscher Gerhard Roth genetisch determiniert zu sein. Es ist also gar nicht unerheblich, was die Eltern wollten, beziehungsweise was die Großeltern wollten. Ich habe durch meine Untersuchungen festgestellt, dass die unerfüllten Wünsche der Großeltern einen ganz besonderen Einfluss auf die Willenskraft ihrer Eltern, ihrer Enkel haben. Also bitte die Großeltern anschauen, wenn wir ein Horoskop interpretieren, sehr oft ist da die Willenskraft der Großeltern versteckt drinnen, verborgen. Zum Beispiel meine Mutter war eine begeisterte Lehrerin und sie musste ihren Beruf aufgeben bei ihrer Heirat, um im Unternehmen meines Vaters mitzuarbeiten. Und abgesehen davon, dass ich auch Lehrerin werden wollte und auch das nicht gleich angestrebt habe oder nicht durfte, meine Tochter hat schon als Vierjährige Lehrerin gespielt und sie brachte sogar ihre drei Brüder dazu, dass sie sich von ihr unterrichten ließen. Und sie hat später dann Pädagogik studiert und unterrichtet seit mehreren Jahren und ist auch eine begeisterte Lehrerin. Also Großmutter beeinflusst mit ihrer Willenskraft sehr oft die Enkelkinder. Etwa 30-40% der Persönlichkeit gehen nach Gerhard Roth auf das Konto von Prägungs- und Erlebnisprozessen. Das, und zwar zwischen 0 und 5. Und dann ist der Mensch eigentlich fertig, so erschütternd, dass man mal sein mag, aber da passieren die wichtigsten Dinge. Und dabei finde ich ganz wesentlich, wie das Kind auf die ersten Kontroversen mit der Mutter reagiert. Wenn es zum Beispiel eine Nahrung nicht mag, die die Mutter anbietet. Und ein willensstarkes Kind setzt sich da bereits durch. Das ist das nicht, solange bis ihm die Mutter etwas anderes anbietet. Also ich kenne Leute, die haben den ersten Zahn geopfert, weil die Mutter so in Rage gegangen ist, weil sie den Mund nicht aufgemacht haben. Aber sie haben sich durchgesetzt, und zwar für immer dann. Jetzt habe ich einige Beispiele mit einem vollen ersten Quadranten. Und zwar Mick Jagger, der britische Musiker, Sänger, Schauspieler, Produzent und Komponist, wurde als Bandleader der Rockgruppe The Rolling Stones berühmt. Und er wurde am 26.07.43 um 6.30 Uhr WET-BS in Dartford in Kent geboren. Wenn Sie das Horoskop anschauen, da sieht man seine Willenskraft unglaublich stark an der Konjunktion von Löwe-Aszendent, Sonne in Löwe, Jupiter in Löwe, Jupiter, Pluto, Lilith und Merkur, die alle flankieren am Aszendenten und das ist ein ungeheures Energiepotenzial. Und wer ihn jetzt eventuell gesehen hat, der bewegt sich nach wie vor mit einer Dynamik auf der Bühne. Gleich einem Feuerwerk, ja, bewegt sich dieser begnadete Sänger zu den Rhythmen der Musik und so führte er seine Gruppe zu Weltruhm. Der doppelte Löwe ist natürlich auf der Bühne zu Hause. Und er trat in jüngeren Jahren in palettenbesetzten, ausgeschnittenen Einteilern auf. Und mit Jupiter-Pluto am Aszendenten sorgte er vor, während und nach seinen Ehen mit zahlreichen Affären für skandalträchtige Presseberichte. Also das ist alles bekannt von ihm. Noch dazu sitzt auch noch der Merkur, mehr oder weniger am Aszendenten und bildet ein Trigon zum MC. Also er verwirklichte seine Ziele fast spielerisch. Uranus bestrahlt dieses Stellium auch noch im Sextil, verstärkt seine Genialität, aber auch seine Gigantomanie. Ja, der Uranus, der zeigt auch immer ganz was Besonderes, nämlich 2006 waren in Rio de Janeiro mit 1,5 Millionen Zuschauern das größte Konzert statt, das je auf der Welt veranstaltet wurde. Also das kann nur einer mit dieser geballten Planetenkraft am Aszendenten. Ja? Und auch der Neptun bekommt ein Trigon vom Mond, das wäre seine Musikalität. Und die Venus bekommt von Mars ein Trigon, das würde vielleicht auch die Erotik ein bisschen noch mehr anzeigen. Und 2003 wurde der Rockstar von Prince Charles für seine Verdienste um die populäre Musik zum Ritter geschlagen. Und er trägt seither den Titel Sir. Dann habe ich noch ein anderes Horoskop mitgebracht, nämlich das Horoskop der Astrologin Dr. Elisabeth Tessier. Es ist ein Prototyp für einen vollen ersten Quadranten. Sie erblickte am 6.1.38 um 6 Uhr Greenwich-Zeit in Algier, das Licht der Welt. Ihr Aszendent befindet sich gerade noch in Schütze, ich hoffe, Sie können das sehen. Und dieser ist flankiert von Merkur auf 0 Grad Steinbock. Das heißt, sie ist bildungsfreudig, neugierig, sprachbegabt und sie studierte an der Sorbonne Sprachen, um als Lehrerin tätig zu sein. Und wie Sie sehen, hat sie ja auch die Venus in 1. Das heißt, inzwischen wurde sie als Mannequin entdeckt, das entspricht dieser schönen Venus in 1. Und sie wollte unglaublich viel erreichen, was ihr mit der Steinbock-Sonne im ersten Haus natürlich auch gut gelungen ist. Sie wirkte in 15 Filmen mit namhaften Filmpartnern wie Marcello Mastroianni, Burt Lancaster, Jean-Paul Belmondo. Wir sehen Sonne, Trigon, Neptun, wäre der Schauspieleraspekt. Und erst in den 70er Jahren kam sie durch Federico Fellini zur Astrologie. Sonne, Trigon, Uranus, Mond, Sextil, Uranus. Und der Mond ist noch dazu in Fische. Jetzt hatte sie ihre Berufung gefunden. Jupiter, der Herrscher von 1, sitzt im Wassermann im zweiten Haus. Wir sehen in diesem Horoskop auch beide Lichter in Achsenbindung, sowohl die Sonne als auch der Mond bestrahlen das MC. Und so wurde sie 1975 weltweit als erste TV-Astrologin berühmt. Sie betreute Astroshows in Frankreich und in Deutschland, sie schrieb zahlreiche Bücher und sie gelangte als Beraterin von François Mitterrand und König Juan Carlos zu immer größerer Popularität. Also wenn beide Lichter in Achsenbindung sind, dann kann man das ganz gut schaffen, ans Licht zu kommen. Durchsetzungsprobleme mit der ersten Quadrantenbesetzung hatte sie sicher nie. Sonne, Sextil, Mars, Mond, Konjunktion, Mars. Jetzt beachten Sie einen Problemplaneten, Saturn in Fische als Grenzgänger. Er sitzt auf 29 Grad und bestrahlt ihren Merkur und ihren Aszendenten. Und sie schrieb im Jahre 2001 ihre Doktorarbeit im Fach Soziologie und sie erhielt für ihr 900-seitiges Werk mit dem Titel Kritische Studie zur Astrologie und ihrer Ambivalenz, Faszination und Ablehnung in den postmodernen Gesellschaften die zweitbeste Note. Gleich 370 Akademiker protestierten daraufhin und stellten ihre Arbeit in Frage. Aber wir sehen ja auch, Saturn wird durch Pluto im Trigon unterstützt. Das heißt, dass sie sich einfach nie kleinkriegen ließ und sie hat ihren Doktor natürlich behalten. Also die Arbeit war wahrscheinlich doch sehr gut. Noch eine allgemeine Feststellung. Neptun, Venus und Mond im ersten Quadranten wirken so ein bisschen wie Weichspüler auf die Willenskraft, auf die Persönlichkeit. Ja? Die Angst, nicht dazu zu gehören, Neptun, oder nicht mehr geliebt zu werden, Mond und Venus, lässt oft keine intensive Willensäußerung zu. Und bei Neptun vor allem wurde das Kind sehr oft schon im Mutterleib mit der Erfahrung konfrontiert, dass es nicht wirklich erwünscht war. Es wird eher still, reserviert, scheu und zurückgezogen reagieren und seinen Willen erst gar nicht äußern. Es wird möglicherweise auch gar nicht überprüfen, ob es das kann, was es will. Und somit sind wir beim zweiten Quadranten angelangt. Und da habe ich ein Sprichwort gefunden, wer nicht kann, wie er will, der muss wollen, wie er kann. Der zweite Quadrant entspricht also dem Können und er umfasst die Häuser 4, 5 und 6 und wird von Döberreiner dem durch Emotionen bedingten Verhalten zugeordnet. Das heißt, an der Beschaffenheit des vierten Hauses können wir feststellen, was sich in der Kinderstube möglicherweise abgespielt hat. Eine liebevolle, fürsorgliche Mutter, die selbst seelisch stabil war, kann dem Kind genug inneren Halt geben und daher kann das Kind dann vom sicheren Hafen der Mutter aus die Welt erobern und auf sich einwirken lassen. Es identifiziert sich mit diesem oder jenem und es entwickelt sich vielfach durch Nachahmen. Es freut sich ganz besonders, wenn es etwas kann, was die Mutter vormacht und was sie dann in Staunen versetzt. Das Zutrauen zu sich und der eigenen Kraft entsteht vor allem durch die Mutterbeziehung im ersten Lebensjahr. Dadurch gelingt es dem Kind, die Balance zwischen Geborgenheit und Abenteuerlust herzustellen. Es geht ja schließlich jedes Mal ein Risiko ein, wenn es etwas Neues ausprobiert. Nach Gerhard Roth übt der Vater im zweiten Lebensjahr den größten Einfluss aus, indem er das Kind spielerisch herausfordert. Mit dem Vater an der Hand gelingen die meisten Vorhaben besonders gut. Am fünften Haus kann man nun ablesen den Spaß und die Lebensfreude, die dabei entsteht. Und hier sieht man, wie unternehmungslustig der Mensch seinen Willen umsetzt und was er tatsächlich kann. Es ist hier abzulesen, was er sich selbst zutraut. Durch Zustimmung wächst das Können, durch Ablehnung hingegen kann es dazu führen, dass es sich selbst für unfähig hält. Schließlich wird dann im sechsten Haus geklärt, ob dieses Können nutzbringend eingesetzt werden kann. Im sechsten Haus entspricht die Bereitschaft zum Üben, das jedem Können meist vorangeht. Analog den Zeichen spielen natürlich der Mond eine ganz große Rolle. Am Mond kann man am deutlichsten die Talente ablesen, die schon mitgebracht wurden. Und es braucht dann noch die Sonne, mit der diese Talente auf geniale Art und Weise verwirklicht werden. Und schließlich spielt der Merkur die Rolle des Vermittlers zwischen Begabung und zwischen Handlung. Bei schöpferischen Menschen befinden sich diese drei Planeten meist an prominenten Stellen in der Radix. Dazu ein Beispiel. Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten, wurde am 4. August 1961 um 19.24 Uhr AHST in Honolulu geboren. Sein voller zweiter Quadrant mit Mond in Zwillinge, Sextil Merkur, der noch dazu den MC im Trigon bestrahlt, verrät seine ungewöhnliche Intelligenz wie auch seine außerordentliche Redebegabung. Schließlich schloss er das Studium der Rechtswissenschaften mit Supraspizies ab. Seine kraftstrotzende Sonne in Sechs, in Löwe, verrät ein Führungstalent, wie auch sein Engagement im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrt. Mehrheitlich ohne Vater aufgewachsen, Sonne Quadrat Neptun, entwickelte er Fantasien von einer besseren Welt. Und durch sein enormes Einfühlungsvermögen besitzt er ein gutes Gespür für den Zeitgeist und für die kommenden Trends. Also wenn eine Löwesonne einen Neptun-Aspekt bekommt, dann wird die feinfühlig, dann wird die sensibel und das ist hier eine außerordentlich großartige Konstellation. Den dritten Quadranten, der ja ebenso voll besetzt ist, möchte ich dann beim dritten Quadranten erst besprechen. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel mit einem vollen zweiten Quadranten gefunden, nämlich die Psychiaterin Dr. Elisabeth Kübler-Ross wurde ja bekanntlich als Drillingsschwester am 8.7.26 um 22.45 Uhr in Zürich geboren. Ihr Aszendent befindet sich im Fische und der Anlagenherrscher Neptun im sechsten Haus im Aspekt zu Jupiter im 12. Haus zeigt er natürlich die Bereitschaft an, anderen Menschen zu helfen und ihnen in der Not beizustehen. Der weitere Spannungswinkel von Saturn aus dem 8. Haus komplettiert ein T-Quadrat. Er verrät das Interesse an Transformation, weist auf die Beschäftigung mit dem Tod und mit dem Sterben hin. Mit dem vollen zweiten Quadranten ging sie besondere Wege. Die Krebsesonne im fünften Haus zeigt die kreative Veranlagung, mit der sie an so ein heikles Thema wie das Sterben, Sonnenkonjunktion Pluto, herangegangen ist. Sie erkannte instinktiv, dass der Mensch in seiner schwersten Stunde emotionalen Beistand braucht. Nach eigenem Bekunden hat sie das Sterben aus der Toilette geholt und Sterbebegleitung überhaupt erst zum Thema gemacht. Sie führte Gespräche mit Sterbenden, um herauszufinden, wie man diesen in ihrer schwersten Stunde helfen kann. Ihr erstes Buch, Interviews mit Sterbenden, wurde in 25 Sprachen übersetzt. Gleichzeitig schaffte sie sich mit ihrer Forderung nach mehr Menschlichkeit in den Spitälern mächtige Feinde in der Kollegenschaft. Man sieht das, Mars Quadrat Sonne, Mars Quadrat Pluto. Und obwohl sie weltweit umjubelt wurde, hatte sie gleichzeitig viele Feinde und wurde zu Unrecht angegriffen. Bekanntlich wurde das Wohnhaus ihres Therapiezentrums durch Brandstiftung zerstört. Der Herrscher von 1, Neptun, bestrahlt den MC im Trigon. Sie erhielt vielfache Auszeichnungen und Ehrungen auf der ganzen Welt und zählt laut Time zu den 100 größten Wissenschaftlern und Denkern des 20. Jahrhunderts. Also dieser volle zweite Quadrant zeigt eine wirklich kreative Person, die etwas ganz Tolles, Neues aufgegriffen hat. Jetzt noch ein paar allgemeine Betrachtungen wieder. Je mehr der erste und der zweite Quadrant, wir sehen ja hier einen ganz starken Planeten in Verbindung mit dem zweiten Quadranten, also je mehr diese beiden Quadranten miteinander verknüpft sind, umso eher gelingt es, auch zu können, was man will. Es gibt aber auch durchaus Menschen, die sehr viel wollen, aber das Können dazu fehlt. Manchmal liegt es auch an der fehlenden Bereitschaft zum Üben. Man hat einfach keine Lust dazu. Auch negative Elternbotschaften, wie zum Beispiel, das kannst du nie, aus dir wird nie etwas, können den Glaubenssatz festigen, dass man gewisse Dinge nicht kann. Wenn jemand zu wenig Beachtung als Kind bekommen hat, ist der zweite Quadrant oft leer. Es nützt sozusagen nichts, sich anzustrengen, weil man ohnehin nicht wahrgenommen wird. Genauso zermürbend wird es empfunden, wenn das, was man kann, nicht gesehen wird und nicht erwünscht ist. Dafür ständig etwas von einem verlangt wird, was man nicht kann und schon gar nicht will. Es kann aber auch sein, dass dem Kind zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wenn sich immer jemand mit dem Kind beschäftigt hat und es für jede Lebensäußerung Applaus bekommen hat, dann könnte es diesem Menschen im späteren Leben am Realitätssinn fehlen. Zum Beispiel Künstler wollen oft ständig als große Helden bewundert werden und sie brauchen ununterbrochen eine Bestätigung dafür, wie sehr sie geliebt werden. Der ganz normale Alltag kann sich dann schwierig gestalten. Es fehlt meist an der Bereitschaft, auch unangenehme Dinge auszuhalten. Sie bewahren sich ihre Kindlichkeit, aber natürlich auch ihre Kreativität, oft ein Leben lang. Sie wollen aber weder erwachsen werden, noch Verantwortung übernehmen. Wir gehen zum dritten Quadranten. Der dritte Quadrant entspricht dem Soll. Dieser wird der geistige Quadrant oder auch das Begegnungsviertel genannt. Hier finden die Begegnungen mit den anderen Menschen statt. Und interessanterweise haben wieder Psychologen herausgefunden, dass der Mensch sich die Umwelt sucht, die zu ihm passt. Idealerweise ist der Partner eine Bereicherung, eine Ergänzung der Persönlichkeit. Und nicht nur Venus und Jupiter spielen die Hauptrollen dieses Quadranten, sondern auch Pluto. Genau das, was wir ganz weit von uns wegschieben, ganz noch drüben, das kommt uns hier in diesem Quadranten entgegen. Der Überreiner verbindet mit diesem Quadranten ein durch Vorstellungen motiviertes Verhalten. Nach Immanuel Kant können die Vorstellungen mit Vergnügen oder mit Schmerz verbunden sein, je nachdem, ob die empfundene Wirklichkeit unseren Vorstellungen entspricht, dann empfinden wir das als Vergnügen oder eben nicht, dann schmerzt uns das. Durch den Vergleich mit den anderen entdecken wir das Soll. Man fragt sich, was soll man tun, um den anderen zu beeindrucken, um ihn zu gewinnen? Man soll gepflegt, intelligent, erfolgreich, vermögend und möglichst auch hübsch und liebenswürdig sein. Ein vollbesetzter dritter Quadrant verrät meist eine Persönlichkeit, die vieles unternimmt, um geliebt zu werden, aber auch, um nicht alleine zu sein. Sie besitzt meist eine hingebungsvolle Liebesfähigkeit und neigt dazu, immer für die anderen da zu sein. Das Sollen wird somit zum Auftrag, den es zu erfüllen gilt. Diese Menschen sind stets bemüht, die Vorstellungen der anderen zu erfüllen. In Berufen, die die Veränderung der anderen zum Ziel haben, sind sie besonders erfolgreich. Also wenn man den anderen verschönert oder den anderen hilft in irgendeiner Form. Das heißt, sie bevorzugen einfühlende und heilende Berufe und fühlen sich in der Helferrolle wohl. Menschen mit einem vollen dritten Quadranten opfern sich auch gerne für ihre Eltern auf. Und dafür landen sie dann auf der Partnerebene der Mutter oder auch des Vaters. Ist die Ehe der Eltern nicht besonders glücklich oder geschieden, dann kommt das Kind zu dem Schluss, einer muss die Mama ja lieben. Und dadurch entsteht dann eine Symbiose zwischen Mutter und Kind oder auch zwischen Vater und Kind, die dann oft zu eng ist. Gelingt die Loslösung, gelingt dann eher nur sehr schwer. Und der Partner dieses Menschen soll dann genauso sein wie die Mutter oder der Vater, aber weil der Elternteil mindestens 20 Jahre Erfahrung, Lebenserfahrung aufgrund seines Alters besitzt, hat der gleich alte Partner oft keine Chance. Es mag auch sein, dass aufgrund verschiedener Umstände die Symbiose zwischen Mutter und Kind gar nicht stattgefunden hat. Und im späteren Leben versucht dann die Person, diese um jeden Preis nachzuholen. Der Partner soll also geben, was die Mutter oder der Vater nicht geben konnte. Dadurch projiziert man seine Vorstellungen nach außen. Die Erwartungshaltungen an den Partner sind enorm. Natürlich soll er auch gepflegt, intelligent, erfolgreich, vermögend, hübsch und liebenswürdig sein. Das ist doch wohl das Mindeste. Der andere soll vor allem die eigenen Defizite abdecken. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit bleibt damit auf der Strecke. Fritz Riemann nennt diesen Persönlichkeitstypen den Depressiven. Möglicherweise geht es aber auch darum, dass man etwas tolerieren oder akzeptieren soll, was einem fremd vorkommt, wie zum Beispiel die andere Meinung, die andere Hautfarbe, die andere Lebensphilosophie, die andere Religion und so weiter. Ethisches Verhalten ist zurzeit ein großes Thema. Die meisten sind sich einig, dass vieles in unserer Welt nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich denke dabei zum Beispiel an das Auswandern von Firmen in Billiglohnländer oder zum Beispiel das Herstellen von Waren unter menschenunwürdigen Bedingungen oder zum Beispiel das Kaufen von Billigwaren, die durch Kinderarbeit hergestellt wurde oder zum Beispiel Massenentlassungen trotz erfolgreicher Bilanzen. Dennoch gibt es in jeder Kultur ein menschliches Bedürfnis nach Ethik. Das moralische Verhalten kommt dann zum Tragen, wenn man in der Lage ist, nicht nur den eigenen Vorteil, sondern eben auch das Wohl der anderen im Auge zu behalten. Eigentlich sollten führende Persönlichkeiten der Wirtschaft und der Politik, in Klammer Pluto, eine Vorbildfunktion haben. Woran sonst kann der Einzelne erkennen, wie er sich entwickeln soll? Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, in Klammer Jupiter, besser noch Menschenliebe, in Klammer Venus, sind die Schlüsselworte des dritten Quadranten. Als soziales Wesen braucht der Mensch das Miteinander. Da stellt sich vielfach die Frage, soll man den oder die anderen in seinem Leben mit einbeziehen? Soll man sie an seinem Leben überhaupt teilhaben lassen? Soll man andere sogar an seinen Entscheidungsprozessen teilhaben lassen? Besonders in der Wirtschaft sind zurzeit Führungskräfte gefragt, die das kreative Potenzial ihrer Mitarbeiter nutzen. Durch die Anregungen möglichst vieler gibt es mehr Alternativen. Und wenn Mitarbeiter in den Entscheidungsprozess involviert werden, dann steigt gewöhnlich die Akzeptanz der Entscheidung. Und die daraus resultierenden Folgen werden dann auch von der Mehrheit getragen. Sollen hat in diesem Falle vor allem mit Dürfen zu tun. Das neue Credo der Wirtschaft heißt Motivation. Und diese ist bekanntlich am höchsten, wenn persönliches Wollen mit individuellem Können gepaart eine Chance hat, sich auszudrücken. Wenn zumindest der Mensch mitreden darf. Im 9. Haus sehen wir die günstigen Gelegenheiten, also dieses Dürfen. Und das Motivationsdreieck kann man also in den Häusern 1, 5, 9 ablesen. Interessanterweise decken sich diese drei Häuser mit der Lebensaufgabe, dem Dharma, wie die Inder das nennen. Also dieses herrliche Motivationsdreieck, das Sie in allen Trainerseminaren hören, über Verkauf, über Mitarbeitermotivation, entspricht einfach den Häusern 1, 5, 9, dieses Wollen, Können und Dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Als Beispiel habe ich jetzt Coco Chanel gefunden, die einen vollen dritten Quadranten hat. Sie ist Modeschöpferin und sie wurde am 19.08.83 um 16 Uhr in Saumur in Frankreich geboren. Sie hat auch noch gerade einen Schütze-Aszendenten, falls Sie das nicht so gut sehen können. Und er zeigt ihre positive Einstellung und vor allem den Glauben an sich und ihren Erfolg. Schon als Kind träumte sie von den elegant gekleideten Damen mit den großen Hüten. Der Anlagenherrscher Jupiter steht im Tierkreiszeichen Krebs von bester kosmischer Qualität, im Haus der Partnerschaft. Die kreative Energie des Krebses ist verbunden mit der Fähigkeit, aus Begegnungen zu lernen und zu profitieren. Mit ihrem gewinnenden und liebenswerten Wesen übte sie eine magische Anziehungskraft auf ihre Partner aus, die sie stets förderten und unterstützten. Jupiter, Sextil Neptun. Gabrielle Chanel wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren und als ihre Mutter verstarb, kam sie im Alter von 12 Jahren in ein Waisenhaus. Zum Glück hatte sie eine wohlhabende Tante, die war Modistin und die ermöglichte ihr einen Aufenthalt in einem Pensionat für höhere Töchter. Und später erlernte sie auch dieses Handwerk und gestaltete ihre ersten, bereits ausgefallenen Hüte für ihre noblen Freundinnen. Mit Sonne in Löwe, im Sextil zum MC und im Trigon zum AC entwickelt sie sich zu einem selbstbewussten Wesen. Sie strebte schon in jungen Jahren die Selbstständigkeit an. Die Sonne neben der Venus zeigt den Hang zu Kunst, Luxus und Genuss. Schöne Kleider, Schmuck, Parfum waren ihr Lebensinhalt. Ihr Liebhaber, ein englischer Lebemann, finanzierte ihr 1910 ein Hutgeschäft in bester Pariser Gegend, 1913 eine Modeboutique und 1915 eröffnete sie ihr erstes großes Modehaus in Biarritz. Bald strömten die Kunden aus der Oberschicht zu Chanel. Ihr Imperium nahm einen großen Umfang an und dehnte sich über Frankreich und England bis nach Amerika aus. Wir haben im dritten Quadranten auch noch den Merkur in der Jungfrau im 8. Haus. Sie war sehr fleißig, liebte das Detail und neigte zu Perfektionismus. Aber da sitzt ja genau der Uranus daneben. Uranus-Konjunktion Merkur zeigt ihre geniale Art zu denken an und auch ihre teilweise exzentrischen Verhaltensweisen. Uranus betont natürlich auch ihren Freiheitsdrang. Coco Chanel hatte viele Partner, aber sie war nie verheiratet. Bereits 1916 beschäftigte sie 300 Näherinnen sodass sie ihrem Geliebten sein gesamtes Geld zurückzahlen konnte, um ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Die kräftige Sonne und der Mars am DC unterstützen ihren MC in Waage, der ja auch der Kunst und den schönen Dingen entspricht. Im Jahre 1935 hatte sie etwa 4000 Angestellte und lieferte 28.000 Modellkleider in alle Welt. Also so groß ist sie geworden. Ich finde das ein fantastisches Beispiel für so einen starken, besetzten dritten Quadranten. Jetzt möchte ich nochmal zu Barack Obama zurückkommen. Wir haben ja nur den zweiten Quadranten besprochen. Und auch sein dritter Quadrant ist ja voll besetzt. Als Wassermann-Aszendent ist es ihm natürlich ein Anliegen, Neues in die Welt zu bringen. Ein Reformer und ein Aufklärer, der sich um eine Gleichstellung zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau, zwischen Schwarz und Weiß bemüht. Sein Geburtsgebieter ist der Uranus. Im siebenten Haus, im Quadrant zum MC, verrät er seine Sonderstellung. Sein Vater stammte aus Kenia, wie wir wissen, und seine Mutter war eine weiße US-Amerikanerin aus Kansas. In seiner Jugend musste der Afroamerikaner oft die Erfahrung machen, ausgegrenzt zu werden, weil er anders als die anderen war. Umso mehr ist es ihm ein Anliegen, sich um ethnische Minderheiten zu kümmern und öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Seine Wahlkampfbotschaft Change and Yes We Can war so überzeugend, dass er am 4. November 2008 das erste Mal die Präsidentschaftswahl gewann. Er bemühte sich um diplomatische Lösungen im Nahostkonflikt. Gleichzeitig bewies er Härte und Konsequenz im Kampf gegen den Terror in Afghanistan. Pluto und Mars befinden sich ja auch im siebten Haus. Er deklarierte seine weiteren militärischen Aktionen als humanitäre Einsätze zur Erhaltung der Sicherheit und der Weltwirtschaft. Entsprechend Neptun im neunten Haus besitzt er eine visionäre Begabung und vertritt eine ganzheitliche Lebensphilosophie. So sprach er in seiner Grundsatzrede über seinen amerikanischen Traum für nationale Freiheit, ich zitiere, es gibt kein schwarzes Amerika, es gibt kein weißes Amerika, es gibt die Vereinigten Staaten von Amerika. Zitat Ende. Ich möchte auch hier den vierten Quadranten erst dann besprechen, wenn wir beim vierten Quadranten sind. Daher schauen wir uns erst einmal den vierten Quadranten an. Dazu habe ich auch ein Sprichwort gefunden von Franz Kringpatzer. Der Tüchtige sieht in jedem Soll ein Muss. Wir sehen schon die Überleitung vom dritten Quadranten zum vierten Quadranten. Der vierte Quadrant hat also mit dem Müssen zu tun. Ist das vierte Viertel des Horoskops stark besetzt, dann empfinden diese Personen oft ein starkes Bedürfnis, sich der Welt zuzuwenden. Ein fixer Platz in der Gesellschaft scheint ihnen ihr höchstes Gut zu sein. Dafür ist kein Opfer zu groß, kein Weg zu schwer. Der vierte Quadrant ist jenes Feld, das wir der Welt, also das anzeigt, was wir der Welt zu geben bereit sind. Döberreiner spricht vom Verbindlichwerden für die Welt. Der sozial überpersönliche Bereich ist angesprochen. Leistung, Verantwortung, der Zusammenschluss mit Gleichgesinnten und soziales Engagement sind die Schlüsselworte des vierten Quadranten. Regeln und Normen dominieren das Verhalten dieser Personen. Meistens haben sie bereits in der Kindheit funktionieren müssen. Ein strenges Elternhaus bewirkt zum Beispiel beim Kind die Neigung, sich zugunsten seiner Aufgabe zurückzunehmen. Die spielerische Natur des Kindes wird oft gebremst und gehemmt. Jede Form von Lebendigkeit wird möglicherweise durch Vorschriften und Verbote im Keim erstickt. Das Kind lernt vor allem, sich an die Umstände im Elternhaus anzupassen und Rücksicht zu nehmen. Wenn zum Beispiel die Mutter ständig Migräne hat, dann muss das Kind leise sein. Manchmal übernimmt es sogar die Rolle der Mutter und ist damit natürlich restlos überfordert. Oder der Vater ruht sich am Tag aus, weil er vom Nachtdienst müde ist. Oder das Kind muss zum Beispiel schon von klein auf im Betrieb der Eltern mitarbeiten. Oder die jüngeren Geschwister versorgen, weil beide Eltern nicht da sind. Die ständige Absicherung wird zum wichtigsten Lebensthema. Es werden nicht nur Vorräte angelegt, sondern auch emotionale Gegenstände gesammelt. Auch das Weggeben von alten Dingen wird zur Unmöglichkeit. Schließlich kann man doch aus allem noch etwas machen. Fritz Riemann nennt diesen Persönlichkeitstyp den Zwanghaften. Diese Menschen verspüren einen inneren Zwang zur Leistung, und zwar noch mehr zur Bestleistung. Und genau das macht sie besonders tüchtig im Beruf. Sie haben es ja schon in der Kindheit gelernt. Sie streben langsam und ausdauernd, Stufe um Stufe, unbeirrt dem Gipfel zu. Sie lassen sich durch Misserfolge kaum beirren. Vom Ehrgeiz getrieben, liebten sie förmlich die Herausforderung. Der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. Je schwieriger der Weg, desto besser werden sie. Man findet sie in der Wirtschaft und in der Politik auf verantwortungsvollen Posten. Entweder sind sie im Management tätig oder sie machen sich schon sehr früh selbstständig. Sie erblicken die Realität, so wie sie ist. Sie stehen mit beiden Beinen am Boden der Wirklichkeit. Durch Erfahrung klug geworden, erstellen sie selbst gerne Regeln und Normen und wirken manchmal sogar an der Gesetzgebung mit. Es liegt ihnen besonders am Herzen, dass diese Regeln dann auch eingehalten werden. Saturn, Uranus und Neptun, aber auch Pluto in diesem Quadranten, können besonders schwierige Lebensumstände anzeigen, die trotz allem gemeistert werden. Bekanntlich wächst der Mensch mit seiner Aufgabe. Sind aber persönliche Planeten im vierten Quadranten, dann erfüllt der Mensch einen überpersönlichen Auftrag. Meist stehen diese Personen im Rampenlicht der Öffentlichkeit und müssen viel Kritik ertragen können. Auch die Spiritualität kann ein wichtiges Thema hier sein. Die Beschäftigung mit dem Schicksal und deren Bewältigung soll der Bewusstseinserweiterung dienen. Und jetzt machen wir den letzten Quadranten von Barack Obama. Wir sehen hier Saturn-Konjunktion Jupiter, die Königskonstellation, bestrahlt aus dem vierten Quadranten sein MC im Sextil. Mit großem Ehrgeiz und Durchhaltevermögen ausgestattet, klettert er die Karriereleiter beharrlich nach oben. Mit Jupiter als Grenzgänger im Zeichen des Aszendenten bleibt er auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten optimistisch und voller Hoffnung auf Erfolg. Er fühlt sich für alle verantwortlich und versucht sein Bestes zu geben. Schließlich wurde er am 6. November 2012 erneut in seinem Präsidentenamt bestätigt. Jetzt ein Beispiel gänzlich anderer Art, nämlich Felix Baumgartner, ist am 20.04.1969 um 10.42 Uhr in Salzburg geboren. Seine Geburtszeit habe ich rektifiziert und dieses Unterfangen war an dem Tag besonders schwer, weil an diesem Tag die Sonne von Widder in den Stier wechselte. Und da muss man überlegen, hat er eine Widdersonne oder eine Stiersonne? Und natürlich, wenn einer Sportliches leistet, denkt man sofort einmal an die Widdersonne. Aber die Umstände seiner sportlichen Aktivitäten und die Tatsache, dass er sich als Werbeträger bestens vermarktete, sind ein gutes Argument für die Stiersonne. Auch das gradgenaue Quinkungs zu Uranus, ja, 0 Grad Stier, 0 Grad Uranus, zeigt die ungewöhnliche Tat hervorragend an. Mars 1,5 Quadrat zur Sonne und in Opposition zum Mond verrät natürlich den Hitzkopf, aber auch sein enormes Energiepotenzial. Der volle vierte Quadrant gibt einen Einblick in seinen ehrgeizigen Charakter. Und auch die Venus im 10. Haus verrät, dass er vom Streben nach Status getrieben wird. Jede Unternehmung sollte sich rechnen. Das scheint ihm ja bislang gelungen zu sein. Saturn im 10. Haus in Konjunktion zur Sonne und im Aspekt zum Aszendenten. Sein Ehrgeiz treibt ihn an, aus eigener Kraft den Weg nach oben zu schaffen. Die Interpretationsmöglichkeit von Saturn im 10. Haus als Sturz aus höchster Höhe kann wörtlich genommen werden. Zum Glück hat er einen Fallschirm dabei. Aber Saturn steht an der Spitze einer Gnadenpyramide von Jupiter und Neptun. Ja? Saturn 28, Jupiter 27, 42, 28, 4. Und schließlich konnte er seine Träume, Neptun und Visionen, Jupiter, mit viel Aufwand, perfekter Vorbereitung und Kontrolle Saturn umsetzen. Merkur in Stier, im 10. Haus, verrät uns, dass seine Taten schon in einem Buch zusammengefasst sind. Es scheint unter dem Titel Himmelstürmer, mein Leben im freien Fall im März 2013. Für den Sprung mit Überschallgeschwindigkeit soll der gelernte Maschinenschlosser von Dietrich Mateschitz 10 Millionen Euro erhalten haben. Der tüchtige Stier. So wurde er über Nacht zum Millionär und ab jetzt sind zukünftige Werbeauftritte geplant mit einer Gage von 35.000 Euro pro Vortrag. Natürlich spielt der Mond in Zwillinge im 11. Haus eine große Rolle. Sein pfiffiges und heiteres Gemüt dürfte er von seiner Mutter haben. Wissensdurstig und vielseitig veranlagt, zeigt diese Konstellation natürlich auch den wagemutigen Abenteurer. Mond ist ja in doppelter Achsenbindung, er bestrahlt das MC im Sextil und den Aszendent im Halbquadrat. Sein distanzierter und nach Unabhängigkeit strebender Charakter wird durch diese doppelte Achsenbindung des Mondes und natürlich auch durch den Aszendenten in Krebs wettgemacht. Felix Baumgartner wollte schon als Kind Fallschirmspringer werden, wie er in einem Interview über sich erzählte, und an dieser Zeichnung aus seiner Kindheit kann man dies natürlich auch erkennen. Sein Aszendent auf 28 Grad Krebs erhält von Pluto Konjunktion Jupiter, also von hier, und von Uranus ein Sextil und von Neptun ein Trigon. Und Sie sehen hier 28 Grad, wieder 28 Grad Unterstützung. Und an diesen Aspekten sind seine mentale Kraft, Pluto in 3, und aber auch sein gekonnter Medienauftritt, Neptun in Achsenbindung in 5, abzulesen. Immerhin haben 3,5 Millionen Österreicher das Spektakel an den Bildschirmen verfolgt. Ich fasse zusammen. Aus meiner Sicht kann der motivierte Mensch sehr vieles erreichen, aber er kann nicht alles, was er will. Die Idee des freien Willens und des Alleskönnens, die dem ersten Quadranten und dem zweiten Quadranten entspricht, wird allein durch die Existenz der beiden anderen Quadranten eingeschränkt. Daher, der Prozess der Individualisierung kann nur im Rahmen der jeweiligen familiären, soziologischen und kulturellen Struktur situationsadäquat stattfinden. Die Größe der Quadranten spielt dabei keine Rolle. Aber die gehäufte Planetenbesetzung der einzelnen Felder und deren Aspekte zueinander gibt uns sehr rasch einen Überblick, welche grundsätzliche Persönlichkeitsstruktur hier vorhanden ist und wie man sich am besten da verwirklichen kann. Abschließend möchte ich noch ein Gedicht Ihnen vorlesen von Johannes Konrad. Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll, dann kann ich auch, wenn ich muss. Die können sollen, müssen wollen, dürfen. Rektifikation der Geburtszeit habe ich in dem Heft Astrologie Heute Nummer 160 veröffentlicht. Und wer sich dafür interessiert, kann sich ja dieses Heft zulegen. Also da könnte man genau nachlesen, wie diese Geburtszeit wunderbar auslöst in den Ereignissen. Und zum Beispiel auch, dass Mateschitz genau seinen Mars am Aszendenten von Baumgartner hat. Zum Beispiel war auch eines der Kriterien, warum ich diese Zeit genommen habe. Damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende und ich wünsche Ihnen im Namen des ÖAV noch einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.